Wir werden heute einen Text im Alten Testament betrachten, und zwar einen Ausschnitt aus der Geschichte Israels, die, wenn wir sie im Großen uns mal anschauen, über das ganze Alte Testament, kommt mir zumindest dabei das Bild im Kopf von einem Kind, das dabei ist zu lernen, Fahrrad zu fahren, aber ein absolut hoffnungsloser Fall ist, dass er nach keinen zwei Tritten sofort wieder umfällt und am Boden liegt. Kein Gleichgewichtssinn, absolut kein Talent und steigt wieder auf und fällt direkt wieder runter. So in etwa lässt sich das vergleichen, wenn wir uns die Geschichte mal anschauen. Schon nach dem Auszug aus Ägypten beginnt es quasi nach wenigen Tagen damit, dass sie sich das goldene Kalb machen und direkt wieder von Gott bestraft werden, aber er ihnen eben wieder die Gnade schenkt. Und am meisten wird das deutlich im Buch Richter. Dort ist es wie ein Kehrreim, das sich durchs ganze Buch zieht. Gott segnet sein Volk, das Volk kehrt sich von ihm ab. Gott lässt als Strafe einen ihrer Feinde über sie herrschen. Wenn der Druck ihnen dann zu groß wird, dann flehen sie wieder zu ihm um Vergebung. Gott sendet einen Richter, der sie befreit. Es geht ihnen eine Zeit lang gut, sie kehren sich wieder von Gott ab und so weiter und das mehrere Male. Und spätestens nach diesem Buch muss man sich eigentlich die Frage stellen, wie kann dieser Teufelskreis eigentlich durchbrochen werden von Sünde und Strafe immer wieder. Und vielleicht fragt man sich, warum interessiert uns das heute? Die Geschichte Israels im Alten Testament ist wie eine Langzeitstudie Gottes, die Gott eben am Beispiel dieser Menschen repräsentativ für alle Menschen durchführt. Und zwar über etwa 1000 Jahre hinweg. Bei einer Langzeitstudie werden ja normalerweise Menschen über lange Zeit beobachtet, wie ein Medikament anschlägt oder wie sich bestimmte Verhaltensmuster entwickeln. Und bei ihnen wird eben untersucht, wie der Mensch dazu bewegt werden kann, in Gerechtigkeit und Gottesfurcht zu leben. Und wenn wir nun einen Blick auf die übrige Menschheitsgeschichte werfen, dann erkennen wir, dass es wirklich repräsentativ ist, weil das gleiche Verhaltensmuster eben auch dort zu finden ist. Die Menschheit gibt bei ihren Versuchen, eine gerechte und friedliche Welt zu formen, leider dort noch meistens ohne Gottesfurcht im Hinterkopf, aber sie gibt ein ähnlich klägliches Bild ab wie das Volk Israel in ihren Versuchen, Gott treu zu sein. Und genauso auch im Leben des Einzelnen, denn jeder, der ein gerechtes und gottesfürchtiges Leben führen will und dabei wirklich den Maßstab Gottes anlegt, wird bei sich selbst dabei auch das gleiche Muster vorfinden. Und die Frage, die wir uns deshalb stellen müssen, ist, wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen? Was geben Leute heute für Antworten? Müssen wir die Regierung abschaffen, die uns einengt? Brauchen wir noch mehr Wohlstand, bessere Umstände? Oder müssen wir einfach nur den guten Kern in uns entdecken? Oder unser volles Potenzial ausschöpfen? Vorschläge, die heute gemacht werden. Aber wir werden uns heute in der Bibel anschauen, was dort eben am Ende dieser Studie herauskommt. Und zwar im Buch Nehemia. Dort finden wir den letzten alttestamentlichen Bericht. Ja, danach kommen zwar noch die Prophetenbücher und dergleichen, aber das ist der letzte Bericht und auch das letzte Kapitel des Alten Testaments, das geschrieben wurde. Nehemia in Kapitel 12 und 13. Und aus diesem Ende, diesem Ergebnis, wollen wir heute die notwendigen Schlüsse für uns und auch die Weltgeschichte ziehen. Denn an ihrem Ende können wir eben ablesen, wie auch das Ende der anderen Menschen aussehen muss. Überschrieben habe ich das Ganze mit Gottes Gnade und des Menschen Elend. Und es unterteilt sich eben in die zwei Punkte, Gottes Gnade und das Elend der Menschen. Der erste Punkt, Gottes Gnade, unter diesem wollen wir sehen, dass Gott sie in dieser letzten Zeit nochmal segnet, seine Treue beweist, seine Gnade beweist und wie es eigentlich aussehen kann, wenn sie oder wir wirklich Gottes Verheißungen und Gaben in rechter Weise in Anspruch nehmen würden. Und das soll uns zeigen, dass uns eigentlich gar nichts mangeln würde, um wirklich gottesfürchtig und heilig mit dem Segen Gottes zu leben. Aber bevor wir uns den Text anschauen und durchlesen und ich euch nenne, wo er steht, wollen wir uns schnell die Ausgangslage anschauen, wie es eigentlich am Anfang des Buches aussieht. Wie gesagt, Israels Geschichte ist wie eine Berg- und Talfahrt von Sünde und dann doch wieder kurzfristiger Umkehr. Und am Anfang vom Buch sind wir eigentlich an einem Tiefpunkt. Ja, Israel war eben im Zuge dieser Entwicklung weggeführt worden, weil sie sich versündigt hatten. Der Tempel wurde zerstört, Jerusalem wurde zerstört und das Babylonische Reich deportierte die eroberten Nationen irgendwo in ihrem Reich, um sie dort wieder anzusiedeln. Aber Gott hatte verheißen, dass diese Gefangenschaft nach nur 70 Jahren enden würde. Und genauso kam es dann auch. Nach diesen 70 Jahren wurde das babylonische Reich von den Persischen abgelöst. Sie eroberten sie, aber sie verfolgten die komplett umgekehrte Politik mit den eroberten Völkern. Sie sendeten nämlich die von Babylon zerstreuten Völker wieder zurück, größtenteils. Und ließen sie dort eben auch wieder ihre Tempel und dergleichen aufbauen. Das weiß man aus Funden, dass nämlich das bei das Schreiben, das an Israel ging, auch ähnlich an andere Nationen gingen. Und diese Zeit war natürlich erstmal wieder ein großer Erfolg. Der Tempel stand wieder, sie durften ihn wieder aufbauen, sie taten es auch, aber dann wuchs der Widerstand der Nachbarvölker wieder. Und der Wiederaufbau stagnierte fast 100 Jahre lang. Und währenddessen fristeten die Juden wieder ein kümmerliches Dasein, was dann eben in Nehemia am Anfang des Buches als Bericht über die Lage des Volkes gibt. Deshalb lese ich einmal Nehemia 1, Vers 3 vor. Und sie sprachen zu mir, zu Nehemia: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort, in Jerusalem, in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Es waren wirklich kümmerliche Umstände, unter denen sie lebten. Und geistlich sah es leider genau gleich aus wie äußerlich. Das sehen wir unter anderem am Buch Esra, das da vorkommt. Esra kam etwa 14 Jahre vor Nehemia nach Jerusalem und nach nur 4 Tagen musste er feststellen, dass eine absolut religiöse Gleichgültigkeit das ganze Volk durchzogen hat in dieser Zeit. Und das wird unter anderem deutlich darin, dass sie eben, sollten sich ja nach dem Gesetz nicht mit Nachbarvölkern verbinden, und genau das hatten sie eben getan, in großer Zahl, und sowohl religiöse Obrigkeit als auch das Volk. Aber jetzt kommen wir endlich zum Predigttext in Nehemia 12, 44 bis 13, 4. Und ihr werdet feststellen, was für ein gewaltiger Kontrast das eigentlich zum Anfang darstellt. Ich lese Gottes Wort. Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer, der Erstlinge und der Zehnte dienten, damit sie darin von den Äckern der Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und die Leviten sammeln sollten. Denn Juda hatte Freude an den Priestern und an den Leviten, die im Dienst standen und die für den Dienst ihres Gottes und die Reinigung sorgten. Auch die Sänger und die Torhüter standen nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo im Dienst. Denn schon in alten Zeiten, in den Tagen Davids und Asafs, gab es Häupter der Sänger und Lobgesänge und Danklieder für Gott. Und ganz Israel gab zu den Zeiten Serubabels und zu den Zeiten Nehemias den Sängern und Torhütern Abgaben, jeden Tag die bestimmte Gebühr, und sie weihten ihre Gaben den Leviten, und die Leviten weihten ihre Gaben den Söhnen Aarons. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Biliam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Es scheint eigentlich an dieser Stelle, sie haben es geschafft. Was wir am Anfang uns noch gefragt haben, können sie es, wie kann man diesem Teufelskreis entkommen? Vor diesem Text wurden die Mauern eingeweiht, die eben davor durch das übrige Buch wieder gebaut wurde, von der wir am Anfang gehört hatten, dass sie eingerissen war. Stand wieder, wurde eingeweiht. Genau, und nun im Anschluss folgen noch 2 Erzählungen, die eben repräsentativ auch für die folgenden Jahre sein sollen. Nehemia war weitere 12 Jahre Statthalter in Israel, also immer noch unter persischer Oberherrschaft, aber Statthalter. Und das sehen wir nämlich darin, dass hier eben auch steht, dass sie das zu den Zeiten Nehemias komplett taten, diese Abgaben, die übrigen etwa 11 Jahre nach diesen Geschehnissen. Bevor wir uns das genauer den Inhalt anschauen, kurze Anmerkung zur Übersetzung und Sprache. Je nachdem, ob ihr gerade eine Elberfelder oder Schlachterübersetzung in der Hand habt, habt ihr am Anfang gelesen, zu jener Zeit oder an jenem Tag. Das liegt daran, dass das Wort Tag auch einen relativen Zeitabschnitt beschreiben kann und deshalb eben auch hiermit zu jener Zeit übersetzt werden kann. Und das ist hier in dem, aus dem Grund wichtig, da, weil die, wir werden das später noch sehen, beide Geschichten, die hier gerade aneinandergereiht wurden, können nicht am selben Tag stattgefunden haben. Deshalb muss es ein relativer Zeitpunkt sein. Die erste kann sehr wohl am Tag der Einweihung der Mauer stattgefunden haben, aber die zweite nicht. Aber dazu später mehr, wenn wir dann soweit sind. Es wird hier jedenfalls beschrieben, wie am Tag der Einweihung wahrscheinlich Männer als Schatzmeister über die Vorratskammern gesetzt wurden. Und warum? Weil sie eine gewisse Zeit vorher feierlich gelobt hatten, endlich die Abgaben, die dort hineinkommen sollten, wieder zu geben. Das hatten sie davor nämlich nicht mehr in Treue getan, wie es eigentlich geboten war. Wir sehen, hier steht, dass eben die Hebopfer, Erstlinge und Zehnten hineingebracht werden sollte. Das waren die gesetzten Abgaben des Volkes für den Gottesdienst. Die Hebopfer, das waren Teile von, oder das waren Tieropfer, die nicht komplett verbrannt wurden, sondern von denen ein Teil abgenommen wurde und dem Priester, der sie geopfert hat, eben als Nahrung zugesprochen wurden. Das finden wir in 3. Mose 7, 32. Die Erstlinge waren immer der erste Teil der Ernte oder allgemein der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Bei der Ernte war es die erste Garbe, also man hat ja die Ernte genommen, geschnitten, gebunden und das erste Gebundene wurde in den Tempel gebracht, um damit die Ernte Gott zu weihen und ihm zu danken und auch das fiel den Priestern und Leviten zu. Und das dritte ist der Zehnte, beziehungsweise die Zehnte, es gab nämlich mehrere Zehnte, die gegeben werden mussten. Zehnte, immer 10% der Gesamteinnahmen, klar, aber es gab zwei, die jährlich gegeben wurden und einen alle 3 Jahre für die Armen. Also, um uns das wirklich mal vor Augen zu setzen, allein der Zehnte waren 23,3% Kirchensteuer, die sie zu geben hatten. Das nicht wie heute von der Steuer, sondern vom Bruttogehalt wirklich. Dazu dann noch Erstlinge und Hebopfer. Und da dürfen wir natürlich auch gerne mal innehalten und das mit uns heute vergleichen. Und wahrscheinlich wird uns jetzt auch klarer, warum es nicht so lange immer gedauert hat, bis sie eben diese Sachen wieder unterließen zu geben. Ein Viertel des Gesamteinkommens war zu geben für den Tempel. Und wenn auch im Neuen Testament kein fixer Betrag ist, wie viel man spenden soll, dürfen wir gerne, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie viel man denn spenden sollte, auch mal ins Alte Testament schauen, wie viel dort denn so vorgeschlagen oder damals veranschlagt wurde. Wie gesagt, es sind nicht die 5% von der Steuer, die heute in den Kirchen in etwa verlangt wurden, ich weiß die Zahl nicht genau, sondern doch ein gutes Stück mehr, was Gott abverlangte. Und für was? Denn sie taten, das, wie wir hier auch lesen, nicht mit Murren, sondern hier steht wirklich mit Freuden. Sie waren bereit, ein Viertel ihres Gehalts mit Freuden abzugeben. Und warum? Was lesen wir? Weil sie für den Dienst ihres Gottes und den Dienst der Reinigung sorgten. Das war für sie so eine große Sache, so eine Freude, dass sie das gern taten. Der Dienst Gottes, sie taten, sorgten eben für alles um den Tempel, für die Opfer, für die Rituale, die fest angesetzt waren, für die Feste, die jährlich zu halten waren und eben den Dienst der Reinigung. Also sie freuten sich daran, dass Gott einfach in rechter Weise angebetet wurde und dass sie rein vor diesen Gott kommen durften. Ja, den Dienst der Reinigung, zum Beispiel am Versöhnungstag, dort steht in 3. Mose 13, 16,30 darüber, denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen, Reinigung, von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Das war ihre größte Freude und brachte sie auch dazu, großzügig das zu finanzieren. Und das zeigt uns auch, wenn wir uns das jetzt wieder vergleichen, wie sehr freuen wir uns wirklich darüber, wenn Gott recht angebetet wird und was bewirkt das in uns auch zu tun, denn diese Freude hat Auswirkungen, wie wir hier sehen. Und das stellt sich natürlich auch die Frage, was macht uns heute mehr Freude, der zweite Jahresurlaub oder eben, dass Gott in rechter Weise gedient wird? wie damals mit den Leitern, die eben finanziert wurden, den Sängern und eben die Opfer, die Anbetung, den Dienst an den Armen ist auch mit dabei bei den Zehnten. Aber ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Fazit, wir sehen also, dass in dieser ersten Erzählung Israel Freude am Gottesdienst und der Reinigung hat und bereit war, das großzügig zu finanzieren. Und das durchzog eben diese komplette Statthalterschaft. Und die zweite zeigt uns einen anderen Aspekt von den wunderbaren Zuständen, gottesfürchtigen Zuständen, die hier herrschen. Dort wird eine Situation beschrieben, wie wir sie vorher in Kapitel 8 hatten, schon das erste Mal. Nämlich das Volk ist wahrscheinlich zusammen in Jerusalem und das Gesetz Mose wird vor ihren Ohren gelesen. Wahrscheinlich taten sie das bei den gesetzlichen Feiertagen, wo sie sowieso zusammenkommen mussten. Und wir sehen hier, dass sie dieses Mal zur Stelle 5. Mose 23, 4 und 5 kamen. Denn das wird hier sinngemäß wiedergegeben mit eben der Geschichte über die Moabiter und Ammoniter. Die ausführliche Geschichte steht in 4. Mose 22, was dort eben geschehen ist. Israel war nach den 40 Jahren in der Wüste auf dem Weg nach Kanaan, musste dafür aber durch andere Länder durchreisen. Wie wir hier lesen, wollten die sie nicht unbedingt durchlassen, waren ihnen nicht so wohlgesonnen, sondern die Moabiter haben sogar einen Propheten engagiert, der sie eigentlich verfluchen sollte, was danach aber nicht mal funktioniert hat, sondern er hat einen Segen über sie ausgesprochen. Aber dennoch wird in 5. Mose dann geboten, dass diese Leute, wie es hier steht, nicht in die Gemeinde des Herrn kommen durften. Nun, was heißt das, nicht in die Gemeinde des Herrn kommen zu dürfen? Es heißt nicht, dass sie nicht im Gebiet Israels wohnen durften. Das war in diesem Moment auch gar nicht in ihrer Gewalt, das zu bestimmen. Sie waren ja ein beherrschtes Land. Aber es bedeutet, dass sie immer Fremdlinge, Ausländer eigentlich sein mussten. Es war normalerweise den Völkern erlaubt, zu konvertieren, zum Judentum, sich beschneiden zu lassen und Teil des Volkes zu werden. Und bei manchen Ländern wird zum Beispiel dann auch veranschlagt in 5. Mose, dass sie eben in der dritten Generation Teil werden durften. Und bei den anderen war es wahrscheinlich von vornherein. Aber bei diesen war komplett die Tür zu. Sie durften nicht mehr im Teil der religiösen und staatlichen Gemeinschaft wurden. Was hieß das? Sie durften nicht in den Tempel, nicht opfern, nicht an den Festen teilnehmen. Sie durften keine öffentlichen Ämter übernehmen und keine Israeliten heiraten zum Beispiel. Wie gesagt, das war eine Ausnahmeregel, speziell über die. Und das lesen Sie jetzt nun. Scheinbar hatten Sie das davor nicht mehr so auf dem Schirm. Und was ist Ihre Reaktion? Sie lesen, wir sollen das tun. Sie machen es sofort. Bedenken wir mal, was das eigentlich bedeutet, jetzt die alle wieder wieder auszuschließen. Stell dir vor, dein Nachbar ist vor 10 Jahren übergetreten, hat sich beschneiden lassen. Auf einmal kommt ihr mit der ganzen Stadt dorthin und sagt ihm, du bist exkommuniziert, du bist ausgeschlossen, dein Status als Israelit wird dir aberkannt. Das verursacht Streit, können wir uns vorstellen. Und wenn wir davor schauen, wie es ihnen davor ging, sind gerade eigentlich erst wieder zur Ruhe gekommen mit den Nachbarvölkern und jetzt schon wieder, wegen dieser uralten Sache, sollen sie wieder Streit anzetteln. Aber wie wir sehen, machen sie sich nicht mal diese Gedanken, sondern sie lesen nur, Gottes Wort sagt es und wir tun es. Punkt. Egal welche Konsequenzen. Und auch hier können wir ruhig wieder den Vergleich ziehen, wie es mit unserem Gehorsam dem Wort gegenüber geht. Ist das auch so? Ah, okay, ich sollte das tun, dann tue ich das. Allein das Beispiel Absonderung. Denn auch wenn wir uns heute von keiner Nation, keinem Land, wegen irgendeiner ethnischen Herkunft vor irgendjemandem absondern sollten, so ist es doch moralisch verwerfliches Verhalten, vor dem wir uns absondern sollten. Und tun wir das auch so, ohne Umschweife, seien es Feiern, an denen ja, Gott nicht geehrt, sondern eher der Alkohol geehrt wird, oder eben die normale Lästerrunde auf der Arbeit. Es gibt Orte, wo der allgemeine Christ nichts zu suchen hat. Und auch dort zeigt sich eben die Treue und Gottesfurcht in uns, ob wir dort genauso handeln wie sie. Als Fazit zu der Freude am Gottesdienst und ihrer großzügigen Freigiebigkeit aus der ersten Erzählung kommt jetzt noch strikter Gehorsam zum Gesetz und ja, sofortige Bereitschaft zur Absonderung dazu. Und wenn wir das nun vergleichen mit der kümmerlichen Situation am Anfang, dann fragen wir uns unweigerlich, was passiert ist. Was hat diesen unglaublichen Wandel verursacht? Bedenken wir dabei, dass wahrscheinlich nicht einmal ein ganzes Jahr seither vergangen ist, wenn wir die Zeitangaben lesen und die Berichte, die beschrieben werden, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wie kam es dazu? Scheinbar haben sie es endlich geschafft, auf dem Rad zu bleiben, um in der Illustration vom Anfang zu bleiben. Und wir fragen uns, warum? Und dazu wollen wir einmal jetzt in Hochgeschwindigkeit durchs Buch gehen. Das müsst ihr nicht durchlesen, sondern das erzähle ich euch jetzt einfach. Am Anfang, wir hatten gelesen, Nehemia bekommt die Botschaft, ihm geht es dreckig im Land und als Reaktion fleht er zu Gott und bittet ihn auf Grundlage seiner Verheißung, dass wenn sie umkehren, er sie segnen wird. Das tut er in etwa 3 Monate lang, fängt an auch zu planen schon und kommt dann, weil er ein königlicher Beamter ist, vor den König von Persien und bittet ihn, wieder nach Jerusalem reisen zu dürfen und durch Gottes Gnade wird diese Bitte sogar erhört. Nicht nur, dass er dorthin reisen darf, sein Amt niederlegen darf, sondern er bekommt auch die finanzielle und staatliche Ausrüstung dazu, das wirklich tun zu dürfen, die Mauern von dieser Stadt wieder aufzubauen. Das war ja keine Bagatelle damals. Das wäre wie, wenn wir jetzt um Hessen eine Mauer rumziehen würden. Das wirkt eher wie eine Auflehnung gegen die staatliche Obrigkeit. Dort angekommen mobilisiert er das Volk. Er beginnt die Ausbesserung der Stadtmauer und trotz heftigem Widerstand der Nachbarvölker gelingt es ihm in nur 52 Tagen, das Projekt fertig abzuschließen. Und dann, getrieben von diesem Erweis der Macht und Gnade Gottes, wie es sich gezeigt hat in diesem Werk, bittet das Volk den Priester Esra, ihm das Wort Gottes vorzulesen, was zu einer nationalen Umkehr führt, wie es sich eben hier niederschlägt in diesen Ereignissen. Gemeinsam unterzeichnen sie dann noch eine Erklärung, eine Verpflichtung, Gottes Gesetz treu zu sein, also die Obersten repräsentativ für das Volk, aber es steht dran, dass sie auch wirklich von Herzen mitzogen und darauf folgt eben diese 11-jährige Statthalterschaft Nehemias, in der diese Dinge wirklich umgesetzt werden. Also es wurden quasi die Mittel einfach angewandt, die Gott zur Verfügung gestellt hatte. Sie vertrauten auf seine Verheißungen und er segnete sie, wie er es versprochen hatte, wie immer. Und es war sein Wort, das danach die Veränderung im Herzen bewirkte, wie er es eben auch sich gedacht hatte mit diesem. Aber wenn wir das Ganze uns genauer durchlesen, und dafür möchte ich doch nun die eine oder andere Stelle aufschlagen, werden wir sehen, es war nicht nur die Entschlossenheit eines engagierten Mannes, der sich endlich mal zusammengerissen hat und das Ruder rumgerissen hat, sondern wir sehen, dass es einen gibt, der die Situation von Anfang bis Ende begonnen, geführt und gelenkt hat. Und das ist Gott und nicht Nehemia. Das sehen wir unter anderem, nur um 3 beispielhaft aufzuschlagen. Nehemia 2, Vers 12, dort steht, Nehemia ist nun bereits in Jerusalem. Und dort steht, ich lese ab Vers 11, ich aber kam nach Jerusalem und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte. Gott hatte ihm diese Idee ins Herz gegeben. Er hat nicht einfach das Ruder rumgerissen. Und dann, als die Angriffe auf den Mauerbau losgingen, wie ich es erzählt hatte, heißt es in Kapitel 4, Vers 9, als sie schon wieder überwunden war, steht dort, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass uns bekannt geworden war, und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte. Gott segnete den Anfang und weiterhin die Umstände, sodass der Mauerbau fortführen konnte. Und dann in Kapitel 6, 16, wo das Werk abgeschlossen ist, steht ab Vers 15, und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Gott hatte dieses Werk getan. Es war eine Demonstration seiner Macht und Treue zu seinen Verheißungen, und eben danach das gelesene und erklärte Wort Gottes, was eben diese Buße herbeiführte. Wir sehen damit, dass auch nach diesen 1000 Jahren der Geschichte Israels Gott immer noch der gleiche Gnädige ist, der es mit allem ausrüstet, damit wirklich diese Zustände, wie wir sie beschrieben haben, eigentlich möglich sind. Es wurde ja auch hier umgesetzt. Um im Bild vom Anfang zu bleiben, er hat ihnen das Fahrrad gekauft, er hat ihnen Stützräder hinmontiert, er hat ihnen einen Helm gekauft und aufgesetzt und sie aufs Fahrrad gehievt und angeschoben, sodass ihm nichts fehlt, um eigentlich losfahren zu können und drauf zu bleiben. Und wenn wir das nun mit heute vergleichen, haben sie nicht weniger als wir. Wir haben auch Gottes Wort, wir haben die Verheißung, Gott segnet Gottes Furcht. Er hat auch heute noch die Macht und die Gnade, uns wirklich zu helfen und es eben zu segnen, wie er es verheißen hat. Und genauso wie bei ihnen haben wir in der Vergangenheit auch genügend Beispiele, dass er das wirklich tut. Wenn Gottes Gnade und Macht nun also immer dieselben sind und er uns alles darreicht, was zum Leben in Gottes Furcht dient, dann stellt sich eigentlich nur die Frage an uns, wie reagieren wir darauf? Es liegt eigentlich an uns von da an. Und in der bisher betrachteten Stelle sehen wir, dass sie tatsächlich mit Gehorsam reagierten. Es funktioniert scheinbar tatsächlich. Und wenn an dieser Stelle das Buch enden würde, dann wäre es ein richtiges Happy End. Ja? Und die Antwort auf die Frage vom Anfang wäre, wir müssen uns, ja, Gott muss den Anstoß geben, aber wir müssen uns einfach endlich zusammenreißen und unser Leben richtig auf Gott ausrichten. Einfach nicht mehr sündigen, Punkt. Aber das übrige Kapitel 13 muss uns in dieser Ansicht leider ernüchtern und deshalb lese ich jetzt nochmal die Verse 4 bis 6 weiter von unserem vorherigen Text. Vorher aber hatte Eliashib, oh ihr blättert, vorher aber hatte Eliashib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn und Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Während aber dies geschah, war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum König zurückgegangen. Nur damit wir verstehen, was hier passiert, das ist keine Bagatelle, was dort beschrieben wird. Eliashib war der Hohepriester und er räumt nun die Kammer im Tempel nicht irgendjemandem, sondern Tobia. Das war erstens der größte Gegenspieler oder einer der größten Gegenspieler Nehemias beim Bau der Mauer, der mit allen Mitteln versucht hat, das zu unterbinden. Und zweitens war er Ammoniter, von denen sie sich eigentlich absondern sollten. Und dieser bekommt nun eine Kammer im Tempel. Eigentlich zeigt uns das, dass alles umgedreht wurde, was vorher geschehen ist. Sowohl die Erstlinge, die vorher in den Tempel gebracht wurden, wir werden nämlich später sehen, es war nicht weit hergeholt, ihm dort Platz zu machen, denn sie wurden gar nicht mehr gegeben. Und zweitens, die Absonderung fand auch nicht mehr statt. Es wurde wieder komplett umgekehrt in das vorherige Übel. Bevor wir weitermachen, kurz Anmerkung. Ich hatte vorher gesagt, ich gehe nochmal auf die zeitliche Einordnung zurück. Das ist hier an dieser Stelle nicht so einfach. Wir hatten gelesen, zu jener Zeit und nun vorher schon. Und das lässt uns darauf schließen, dass bei Anfang Kapitel 13, der Autor hängt es zwar direkt mit an, aber dort war ein Bruch. Und es beschreibt eigentlich sogar eine Situation nach diesem Rückfall des Volkes und wie wir danach sehen, Nehemias wieder Umkehr, also wie er sie wieder zur Umkehr geführt hat, aber eben, es zeigt, es hält nur, solange er da ist. Also, es ist die Reihenfolge, die Menschen werden über die Kammern gesetzt, 11 Jahre Statthalterschaft in Treue, Nehemia geht weg, alles kippt wieder zurück, die Tat Eliashibs geschieht und im kompletten Volk zieht sich wieder religiöse Gleichgültigkeit und Sünde durch. Und danach kommt Nehemia eben wieder. Ja. Um nur kurz zu zeigen, dass die Tat Eliashibs nur die Spitze des Eisbergs war, wir lesen in Vers 10, ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Der Gottesdienst wurde wieder entweder auf ein Minimum gesenkt oder eingeebnet. In Vers 15 lesen wir, zu jener Zeit sah ich, dass etliche der Juden am Sabbat die Kelter traten und Garben einbrachten und Esel beluden. Sie brachen den Sabbat. Vers 23. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astod, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Auch die Absonderung wurde nicht mehr umgesetzt. Es sind nicht irgendwelche Dinge, die beschrieben werden, sondern genau von diesen drei Dingen heißt es in Kapitel 10, dass sie unterschrieben haben, diese zu halten. Sie haben alles wieder gebrochen, was sie sich davor vorgenommen hatten. Und wie konnte es so weit kommen? Ganz einfach. Es ist das Gleiche passiert wie die letzten 1000 Jahre, wie die letzten 40 Mal. immer das Gleiche. Gott segnet sein Volk, rettet es. Sie verhalten sich genau so lange äußerlich gottesfürchtig, wie der Leiter da ist, den Gott installiert hatte, die Stützräder. Und sobald diese abmontiert werden, fallen sie innerhalb von 2/3 wieder auf den Boden. Innerhalb von wenigen Jahren fallen sie in das komplett gleiche Muster zurück. Deshalb betet auch Nehemia in Vers 22, wir können es nachvollziehen, und ich befahl, oder am Ende, mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Warum verschone mich? Er weiß ja, was als nächstes kommt. Was ist die letzten 40 Mal passiert, als sie wieder zurückgefallen wurden? Es kamen wieder schlimme Zeiten und Gericht Gottes über sie. Und deshalb betet er, o Herr, verschone mich, weil er sieht, wie das Ganze weitergehen wird. Das Fazit der Langzeitstudie muss also sein, wir sind am Ende des Alten Testaments, Kapitel 13 ist der letzte Bericht. Studienende nach 1000 Jahren, der Mensch ist ein hoffnungsloser Fall. Nach 1000 Jahren Beobachtungen und besten Bedingungen, die Gott ihm geliefert hat. Er hat ihnen sein Wort gegeben, sie wussten genau, was zu tun war. Er hat ihnen seine Verheißung gegeben und stand ihnen wirklich bei, wenn sie recht gehandelt hatten. Trotz den besten Bedingungen ist keine Spur von Besserung zu erkennen. Warum? Weil sie im Kern, im Herzen böse sind. Das zeigt uns das Alte Testament. Theologisch gesehen sprechen wir davon, von der absoluten Verdorbenheit des Menschen. Das bedeutet nicht, dass er nichts Nettes tun kann, auch nicht, dass ihm, wie wir hier sehen, gute Verhaltensmuster zeitweise anerzogen werden können. Aber das Problem ist, dass trotz guter Erziehung und guter Umstände immer noch diese Tendenz, dieser Drang zur Sünde, dieser Drang weg von Gott ist, der Abwärtstrend, der tief in ihm steckt. Und in Römer Kapitel 3 zieht Gott quasi das Fazit, das Urteil über diese Langzeitstudie und damit über die Menschheit. Römer 3 ab Vers 10. Wie geschrieben steht, hier waren viele Stellen zitiert aus dem Alten Testament, die Gott über sein Volk sagt. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das wäre der Text, der als Fazit am Ende des Berichts über diese Studie stehen würde. Und diese Erkenntnis macht nicht nur damals Nehemia, sondern sie sollte auch uns heute keine gute Hoffnung eigentlich machen, wenn wir auch auf die Entwicklung der Welt oder in jedem Einzelnen denken. Egal wie sehr Gott gesegnet hat, wir haben bisher immer, nicht nur sie, sondern auch eben wir Menschen, haben es immer wieder geschafft, es kaputt zu machen. Ja, gerade denkt man, kommt seit dem Zweiten Weltkrieg im Humanisten die Idee auf, wir schaffen es endlich mit der UNO und allem, was wir haben, den Weltfrieden zu schaffen. Aber die gleichen Zustände hatten wir auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Und als der wirtschaftliche Abfall kam, kam wieder heraus, was im Menschen ist. Und wenn wir jetzt sehen, was wieder hochkommt in Nordkorea, und heute Morgen kam in den Nachrichten, dass in Russland wieder Atomraketen getestet wurden, zeigt uns, dass diese Studie wirklich repräsentativ ist. Genauso im Persönlichen dämpft es die Hoffnung des Einzelnen, der meint, mit genügend Anstrengung seine eigene Bosheit überwinden und damit auch Gottes Gericht entfliehen zu können. Und würde die Bibel jetzt aufhören und auch mein Vortrag, wäre es nicht besonders mutmachend und sehr trostlos. Aber das ist sie zum Glück nicht. Das Alte Testament endet damit, ja, aber es ruft damit eigentlich nur nach dem Neuen Testament, nach Gottes Eingreifen, nach dem Messias. Und auch das Alte Testament ist kein rein trostloses Buch, denn damals hatte er schon verheißen, und deshalb schlagen wir bitte mit mir Hesekiel 36 ab Vers 24 auf, wo er nämlich genau dies tat. Ich lese ab Vers 24. Denn ich, Gott, will euch, Israel, aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott sagt, er würde eingreifen. Und etwa 400 Jahre nach dem von uns gelesenen Text Nehemia tat er genau das, dem nämlich ein Mann auftrat, von dem er sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, weil nämlich in ihm als einziger eben nicht dieses sündige, böse Herz war und er gerecht vor dem Vater gelebt hatte, die 30 Jahre auf Erden. Und in Johannes 3,16 steht, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, genau diesen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gab heißt nicht nur, dass er kam und hier lebte, sondern dass er starb und die Strafe für diese Gottlosigkeit, für dieses böse Herz auf sich nahm. Aber das ist nicht alles, nicht nur die Strafe wird genommen, sondern genau wie in Hesekiel 36 heißt es in 2. Korinther 5,17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das beschreibt genau das. Es ist vergeben, ja, aber wer in Christus gläubig geworden ist, der hat nicht nur die Vergebung, sondern erst eine neue Schöpfung. Dieses alte, kaputte ist weg, das steinerne Herz. Er wird nicht mehr beherrscht von dem Prinzip der Sünde, was es ihm vorher unmöglich gemacht hat, Gott zu gefallen. Er kann zwar noch sündigen auf Erden, das sehen wir im Neuen Testament, aber es ist nicht mehr sein unausweichliches Schicksal. Um im Bild vom Anfang zu bleiben, es war ihm vorher unmöglich, mehr als 2 Tritte auf dem Fahrrad zu machen und jetzt kann er wirklich fahren durch dieses neue Herz, auch wenn gelegentliche Stürze noch vorkommen. Aber in der Ewigkeit wird es ihm dann unmöglich sein, jemals wieder runterzufallen. Und genauso wie das heute jedem geschehen kann, der glaubt, wird das am Ende der Tage mit Israel und auch mit der ganzen Welt passieren. Zum Schluss nochmal zusammenzufassen. Unsere Textstelle zeigt uns das Ende einer langen Geschichte. Eine Geschichte, die exemplarisch am Volk Israel deutlich macht, was für ein gnädiger Gott der Herr ist, was für ein elender Sünder der Mensch ist. Es ist kein schönes Ende und deshalb bis dahin auch keine mutmachende Geschichte. Aber die Wahrheit, die wir daraus lernen, dass der Mensch absolut verdorben ist, ist notwendig, um dann auch den frohmachenden Teil der Erlösung im Neuen Testament wirklich in richtiger Weise zu verstehen, anzunehmen, zu glauben, gerettet zu werden. Und deshalb möchte ich jeden am Ende dieses Vortrags auffordern, diese Wahrheit im Herzen zu bewegen, denn der Ungläubige muss sie annehmen, um wirklich gerettet zu werden. Und der Gläubige wird dadurch davor bewahrt, sein Vertrauen in der Heiligung eben nicht auf sich, auf dieses alte Wesen zu setzen, sondern eben allein auf Gottes Gnade, denn nur dadurch ist er neu gemacht. Und im Endeffekt wird diese Erkenntnis davon uns dazu bringen, die Größe der Gnade Gottes mehr zu erkennen und dadurch ihm mehr die Ehre zu geben. Und das ist das Ziel der ganzen Erlösung und Menschheitsgeschichte. Amen.